Wir sind bei der Big Show 664 am Ende und der Davis Cup Kapitän, Head of Men's Tennis, Michael Kohlmann, sitzt mir gegenüber. Michael, ich weiß nicht, ob ich dir diese Frage schon gestellt habe, als vor ein paar Wochen in der Süddeutschen Zeitung Freddy Röckenhaus Lars Ricken als größte lebende BVB-Legende verkauft hat. Würdest du da mitgehen? Oh, ich habe nämlich ein paar BVB-Fans gefragt und es ist sehr, sehr oft der Name Michael Zorc gefallen. Eher als Lars Ricken. Wo ordnest du Lars Ricken in dieser Ahnengalerie, Ehrengalerie ein?
Wow.
Ich
würde es sogar relativ kurz halten. Ich glaube, Lars Ricken ist der Ziehsohn vom Watzke und damit, glaube ich, beantworte ich schon viele Fragen, warum er in diese Position vielleicht auch gehievt wurde. Wenn man jetzt einmal so die Legenden vom BVB durchgehen würde, dann genau, würde ich auch Michael Zorc, ich hätte Norbert Dickel noch so, weil es so in meiner Jugend ist schon lange her, ich weiß, also müssen wir jetzt auch nicht erwähnen, aber Norbert Dickel war halt eine Legende für mich, Günter Kutowski, da gab es schon viele. Meine persönliche Legende ist Julio César, auch wenn er nicht so lange
so
gespielt hat.
Wollte ich gerade sagen.
So. Ich habe viele Trikots von ihm auch. Er hat damals in Herdecke gewohnt, meiner Heimatstadt. Also insofern ist Lars Ricken irgendwo natürlich durch sein Tor im Champions-League-Finale.
Ist mir aber zu wenig,
um eine Legende zu sein, würde ich jetzt auch sagen, es ist ein bisschen wenig.
Aber diese Mannschaft damals, wenn man sich daran erinnert, das war nicht nur Julio César hinten, es war vorne auch Massio Amoroso, einer der besten Kicker, glaube ich, die jemals in Deutschland gespielt haben. Wir wissen alle, dass sich Dortmund den damals nicht leisten konnte, aber trotzdem war es geil, das anzuschauen.
Absolut. Also da waren in der Mannschaft waren halt extrem viele gute Spieler und Lars Ricken kam damals von der Bank und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch
angemessen,
ein unglaublich guter, talentierter Spieler damals und auch ein super Kicker, gar keine Frage. Also, aber ich glaube, wenn man jetzt von Legenden spricht, wahrscheinlich eher hinten dran.
Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Platz 15, wo der große, apropos Legende, der große Tim Pütz trainiert. Und wir haben uns gestern gemeinsam, den ersten Satz, ich bin dann gegangen, das Match von Kevin und von Tim angeschaut gegen Pavic und Arevalo. Und ich habe mir dann gedacht, ist manchmal Tennis nicht eine richtige Scheißsportart? Weil sie waren in beiden Sätzen besser, haben im zweiten mit Break geführt, kriegen dann das Rebreak, verlieren beide im Tiebreak. Das sind keine jungen Kerle mehr, die beiden. Aber du musst doch dann eigentlich in deinen Schläger beißen nach so einem Match.
Ohne es jetzt zu wissen, würde ich sagen, haben sie es auch beide gemacht. Ja. Also genau, ich habe dann noch mit den beiden Trainern von den beiden auch zusammengesessen und ich glaube, die es gesehen haben, würden alle unterschreiben, dass sie die besseren Spieler waren, das bessere Doppel im Großen und Ganzen gespielt haben, aber leider, und deswegen haben sie auch verloren, die wichtigen Situationen, ja, manchmal ein bisschen Pech hatten, die anderen sehr, sehr gut gespielt haben, falsche Entscheidungen getroffen haben. Und dann verlierst du ein Match. Und das ist natürlich äußerst unglücklich oder auch äußerst blöd, weil, so wie du sagst, die sind nicht mehr die Jüngsten. So die Grand-Slam-Turniere gibt es viermal im Jahr. Das hier Paris hat schon eine große Bedeutung für beide. Kevin hat hier zweimal im Doppel gewonnen. Tim hat letztes Jahr im Mix gewonnen. Ich glaube, die haben sich hier extrem früh vorgenommen. Wenn man jetzt sieht, ich glaube, der Sieger hätte gespielt gegen Tsitsipas oder Guignard Jacques. Also jetzt mal alleine nur von den Namen her, klar, Tsitsipas ein super Einzelspieler, aber ist das eine Auslosung, die man auch im Viertelfinale unterschrieben hätte? Ja, also die Enttäuschung war mit Sicherheit riesengroß, aber das ist leider so im Sport, es muss immer mal einen Sieger geben, einen Verlierer, aber, und das ist das Schöne, es gibt ja auch die nächsten Chancen wieder, ich meine, jetzt geht es ja Schlag auf Schlag, wir haben Wimbledon dann irgendwann vor der Tür und dann ist man nochmal hier in Paris für Olympia. Und sie haben sich irgendwie, finde ich, in den letzten Jahren den großen Titel aufgespart. Und vielleicht klappt es ja dann in ein paar Wochen hier in Paris während Olympia.
Das wird der Hamburger Turnierdirektor, wer auch immer das ist, nicht gerne hören, dass das kein großer Titel ist. Wer ist eigentlich Hamburger Turnierdirektor?
Das gehört ja jetzt Tenium. Ja. Ich weiß gar nicht, wer der Turnierdirektor ist. Könnte ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen, wer das ist. Aber der wird es meine, ist auch ein toller Titel, ist ein 500er Turnier. Aber ich sage jetzt mal, wenn du hast Wimbledon und dann Olympia, dann ist ein 500er, geht manchmal unter, aber ist natürlich ein deutsches Turnier. Ja. Und auch nicht zu unterschätzen.
So, jetzt sagst du Tsitsipas. Ein sehr guter Einzelspieler. Petros ist, glaube ich, mittlerweile ein einigermaßen passabler Doppelspieler. Aber ein Doppel, das in diesem Jahr sehr gut gespielt hat. Das gegen Andy Mies in der ersten Runde auch gewonnen hat. Shishen Chang spricht man, glaube ich, aus. Und Thomas Machac. Der Machac hat auch im Einzel gegen Medvedev sehr gut gespielt. Chang ist ja gegen Tsitsipas raus. Aber was macht jetzt so ein Doppel wie Machac und Chang für die Doppelspezialisten, wie es ja der Andy Mies mit Nils Kapski ist, so gefährlich? Sind die einfach von der Grundlinie stabiler? Was ist es?
Das ist ja die grundsätzliche Frage zwischen Einzelspieler und Doppelspieler, wenn man sich dem Thema so ein bisschen hingibt. Also generell sind Thomas Machac und Shishen Chang die besseren Einzelspieler. So, wenn die alleine auf den Platz gehen und gegen Andy Mies oder auch dem Skapski spielen, werden sie haushoch gewinnen.
Vor allem auch gegen Bruder Skapski, der auch gegen leichte körperliche Probleme gehabt hat.
Der auf der Tribüne saß, genau. Aber Doppel ist ja dann irgendwo, geht es ja um Positionierung, Schlagauswahl. Da kannst du ja schon das Spiel so in die Wege lenken, sag ich mal, dass diese Qualitäten der Einzelspieler nicht so zum Vorschein kommen. So. Um es relativ einfach zu halten. Aber Chang und Machac haben jetzt ein paar Doppel auch schon gespielt. Und auf Sand ist es dann eher so, dass es ja ein bisschen langsamer ist, dass es den Einzelspielern ein bisschen Vorteile gibt, weil dadurch sie ein bisschen mehr Zeit beim Return haben. Wahrscheinlich im Durchschnitt retournieren Einzelspieler ein bisschen besser auch als Doppelspieler im Schnitt. Also ist nicht immer so, aber wenn ich jetzt mal so eine Regel nehme. Und dadurch haben sie ein bisschen mehr Zeit, kommen ein bisschen mehr in die Ballwechsel rein und kommen dann dazu, ihre Qualitäten ein bisschen besser einzusetzen. Und jetzt, der Chang könnte auch genauso gut ein guter Doppelspieler sein. Also er serviert gut, ist vorne gut. Also da würde ich jetzt nicht sehen, warum der nicht erfolgreich auch Doppel spielen sollte. Aber wenn der Fokus aufs Einzel ist, ja, dann spielt man das Doppel so ein bisschen nebenher. Weil wenn man sich die Preisgeldverteilung auch anguckt, dann macht das schon Sinn, vielleicht auch den Fokus dann komplett aufs Einzel zu legen.
Wir nehmen am Dienstag auf aus organisatorischen Gründen und sind immer noch ein bisschen unter dem Eindruck von 2-5-Satz-Matches, finde ich, die am Montag über die Bühne gegangen sind. Du hast nicht tapfer durchgehalten. Das ist ja dir eine große Freude, mit Sascha bis 1.48 Uhr mit Kurt-Philipp Chatrier zu sitzen. Lass uns mit Sascha anfangen. Gegen Kriegsbauer 5 Sätze, das Match hat er schon verloren gehabt, dann hat Kriegsbauer gesagt, nee, ich will doch nicht, nimm du bitte. Meine Interpretation, gestern war er dann mindestens im fünften Satz der Bessere, finde ich. Aber diese beiden Spieler, sind das grundsätzlich keine guten Matchups für Sascha, weil sie nicht eben wie ein Chang zum Beispiel, ich glaube, ein Chang kann Sascha gar nichts tun, weil der spielt immer hart, hat wenig Variation, passt genau. Aber Kriegsbauer und vor allem in Rune, ist das grundsätzlich ein schlechtes Matchup für Sascha?
Also er hat ja gesagt, dass der Kriegsbauer ein schlechtes Matchup für ihn wäre. Also ja, okay. Weiß ich gar nicht. Ne? Also weiß ich gar nicht, ob ich da mit ihm d'accord bin, sondern ich glaube, dass er gegen Kriegsbauer viel zu defensiv eingestellt war. So ein bisschen, ich hatte bei ihm den Eindruck, er hat das Gefühl, er muss das gewinnen. Mhm. Und dann passiert es manchmal, dass er vielleicht so ein bisschen passiver wird und auch seine Position halt einfach zu weit hinter der Linie hat. Ich finde es eigentlich bezeichnend, dass er selber ja sagt, dass er erst im fünften Satz seine Return-Position ein bisschen verändert hat. Meine Kriegsbauer hat bei 1-4 über 5 Sätze lang den Slider wide auf Einstand, also, und ist ans Netz gegangen. Würde ich jetzt sagen, hätte man eventuell früher was ändern können. So. Aber es hat geklappt. Gestern gegen Rune, muss ich echt sagen, fand ich, das war ein gutes Match. Also ich finde den, muss auch meine Meinung, ich war nie ein Fan von Rune, aber ich gebe das ja auch gerne zu. Ich muss das aber revidieren. Erstmal ist es ein außergewöhnlich guter Spieler, bewegt sich unfassbar gut, also ist so schnell und hat das gestern echt gut gemacht. Was ich jetzt über die 5 Sätze, also wie gesagt über die 4 Stunden und weil sie in den Paar zerquetschte, sagen muss, ist es dann so, er schafft es noch nicht, diese, also so konstant das Level dann zu halten. Sascha auch nicht, deswegen ist es 5 Sätze gegangen. Aber ich finde, dass am Ende schon Sascha der bessere Spieler war über die 5 Sätze. Also und er hätte es eigentlich auch vielleicht früher gewinnen können. Den dritten muss er nicht verlieren. Vierten hätte er glatter gewinnen können. So. Also ich fand, über die 5 Sätze war Sascha der bessere Spieler und dann hat am Ende, glaube ich, in einem sehr interessanten und auch, fand ich, auch hochklassigen Match dann zum Glück gewonnen und hat jetzt eine gute Chance, gegen Alex Deminau auch noch einen Schritt weiter zu gehen.
Das ist natürlich sinnlos, dass wir über das Spiel sprechen, weil zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird das schon vorbei sein, aber das Matchup ist da wieder gut. Er hat eine 7-2-Bilanz. Sie haben, glaube ich, einmal auf Sand gespielt bis jetzt. Die beiden Matches, die er verloren hat, waren ATP Cup und United Cup. Also, okay, da sehen wir mal. Davor hat Djokovic gespielt, ist wieder mal gestorben bei einem Match. Du dachtest, wann kommt der Skihubschrauber aus Kitzbühel, weil im Moment gerade Sommersaison ist, und holt ihn ab und bringt ihn ins Krankenhaus, und hat halt doch noch gewonnen. Sei du bitte diplomatisch, ich bin es nicht. Mich regt das mittlerweile dermaßen auf, wie er damals, wie ihm 15 cm seines Muskels gefehlt haben, angeblich, und er gewinnt trotzdem die Australian Open. Ich meine, okay, ich bin ein unbeteiligter Zuschauer, mich regt es aber auf. Regt das, denkst du, auch seine... Der Cerundolo ist natürlich ein lieber Kerl und hat da nichts gesagt danach, aber dem muss das doch auch sauer aufstoßen, dass da drüben jemand humpelt, als ob er nicht mehr gehen könnte. Aber bei jedem Ballwechsel ist er dann voll da. Ich weiß gar nicht, was du jetzt sagen sollst. Ich muss das einfach loswerden.
Also, ich habe es auch gesehen. Ich dachte auch, okay, der geht echt raus. Also, das geht nicht. So, das kann er ja nicht gewinnen. Also, ne, so wie er...
Und Cerundolo hat ihm gegeben dann im vierten Satz. Er hat 4-2 geführt.
Genau, Cerundolo hat ihn dann wieder reinkommen lassen. So. Und danach, fand ich, hat Djokovic sich ja auch wieder normal bewegt. Er hat es ja dann im Interview, ich habe ein Interview von ihm hintergelesen, gesagt, dass er sich zugeballert hätte mit Schmerztabletten und die dann irgendwann gewirkt hätten. Ich lasse das mal auch so, ne? Ich bin diplomatisch, ich lasse das jetzt mal dann auch so stehen.
Dann muss
ich
auch fragen, ganz ehrlich, ist das hat der Nadal auch schon mal gemacht und andere vielleicht auch, aber ist das überhaupt okay, dass ich mir während eines Spiels Schmerzmittel geben lasse? Das ist für mich die nächste Frage.
Das ist die nächste Frage, aber er hat ja dann zum Beispiel auch gesagt, er weiß gar nicht, ob er zum Viertelfinale antritt.
Das ist ja Blödsinn.
Und das wäre, aber, und das fände ich dann eigentlich, also erstmal hoffe ich, dass er zum Viertelfinale antritt, weil das wäre, fände ich dann, eigentlich eine blöde Situation, weil dann ist die Frage, okay, nimmt man, also darf man sich wirklich Schmerzen, weil damit würdest du ja eigentlich das Turnier schädigen, aber das wäre ja eigentlich auch schlecht fürs Turnier. Also insofern hoffe ich mal erstmal, dass er spielen kann. Ich gehe auch mal davon aus, dass er spielen kann, aber Ruth wird auch nicht leicht, da muss er auch wieder viele Ballwechsel gehen, wenn er wirklich Probleme hat, ne, ist ja ein großes Fragezeichen dahinter, aber dann wird es mit Sicherheit nicht besser.
Michael, das große, ein großes Thema haben wir noch, also so groß ist es nicht, das ist Olympia, das Sascha-Spielen wird es klar, das Struffi-Spielen wird es klar, aber jetzt ist meine Frage, sollte Deutschland im gemischten Doppel 2 Medaillen gewinnen, wie groß wäre dann mein Anteil dran an dieser 2. Medaille?
Weil nein, gut, also generell 50% könntest du dir ein paar Prozent dann zuschreiben.
Hast du schon eine Antwort bekommen?
Aber das war ja auch mein Punkt immer. Also generell in Tokio war mir das nicht so bewusst, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass da die zwei russischen Teams im Finale gegeneinander gespielt haben. Ich wusste nur von den davorigen Olympischen Spielen, dass auch mehrere Teams aus einem Land starten dürfen.
Ich meine auch, die Amerikaner hatten auch mal
genau, mehrere. Genau, also in Deutschland hatte ja auch mal 2 in London zum Beispiel. Und mein Wissensstand, und so wurde es mir von denen, die in der Geschäftsstelle arbeiten und da auch diese Unterlagen und die ganzen Sachen bearbeiten, gesagt, dass es dieses Jahr nur, und sie haben ja den Regel, den hast du ja auch dann gelesen, geschickt, dass eigentlich nur ein Team starten darf. Das wäre aber dann wieder eine Regeländerung, die müsste ja eigentlich bekannt gegeben werden. So, und da warten wir jetzt noch auf die Rückmeldung. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es nur eins ist. Wenn es 2 wären, hätten wir, glaube ich, eine Chance, auch 2 Teams zu stellen, also unter Umständen. Das hängt ja dann immer davon ab, auch wie viel...
Also von Seiten der Männer ist es völlig klar. Ja, das sind Kevin, wenn er möchte, das sind Tim und das sind Sascha.
Genau, also von den Männern haben wir eigentlich hätten wir drei Leute, die sich dafür qualifizieren würden. Von den Damen hätten wir erstmal die Laura Siegemund und eventuell die Angie, weil die ja ein Protected Ranking hat. Dafür müsste sie aber ihr Protected Ranking nutzen. Das ist noch eine andere Geschichte, weil sie könnte auch die Olympischen Spiele teilnehmen als ehemalige Grand Slam-Siegerin. Da gibt es Sonderregeln ohne Ende. Also da müssten einige Konstellationen zusammenkommen. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir ein Mix-Doppel stellen und hoffentlich eine Medaille holen. Also das, selbst bei einer Medaille würde ich dir ein paar Prozent abgeben.
Sure. Und als Rauschmeister für die Big Show 664 noch die Frage, wir beide sind ja so dick mit Fabrizio Romano, der ja den ganzen europäischen Transfermarkt beherrscht, weil er von Agenten gespeist wird mit Informationen. Aber zu welchem europäischen Verein wollen wir denn Edin Terzic wegloben? Soll ein neuer Coach bei Lazio Rom? Ich habe keine Ahnung, der Posten vakant ist. Aber Michael, du bist nicht der einzige BVB-Fan, den ich kenne, der sagt, ja, ist gut gelaufen in diesem Jahr in der Champions League, aber ansonsten würde vielleicht ein neuer Impuls gut tun.
Also absolut. Also ich habe nichts persönlich gegen
Edin Terzic. Nein, er muss ja ein super Typ sein.
Genau. Also ich glaube auch, dass es ein super Typ ist. Ich habe nur das Gefühl, dass zum einen Mats Hummels und er sich nicht so grün sind. Oder sagen wir, nicht nur Mats Hummels, wahrscheinlich auch große Teile der Mannschaft. Weiß ich nicht. Also es ist nur meine Vermutung.
Das ist irgendwie so ein Menschenfänger, habe ich den Eindruck.
Aber ja, aber so kommt es mir manchmal vor. Weil ansonsten sind die Leistungsunterschiede in der Champions League und dann in der Bundesliga für mich jetzt schwer zu erklären. Aber ich bin jetzt auch kein Fußballfachmann. Mir würde es ehrlicherweise wehtun, wenn Mats Hummels den Verein verlässt. Und deswegen, und da glaube ich auch italienische Vereine im Gespräch sind, dein Hinweis darauf. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir natürlich wünschen, dass Mats Hummels auch nächstes Jahr noch das schwarz-gelbe Trikot trägt.
Fabrizio, ich weiß, du hörst uns, mach was draus. Das war's, die Big Show 664. Danke an alle, die dabei waren. Danke, Michael.